unsere gute deutsche Rentenversicherung gegebenenfalls zahlungsunfähig wird. Das ist krass. Wie gesagt, ich habe keinen Aufschrei erlebt, wurde nicht überall publiziert oder so. Ist ein bisschen, ach ja, wissen wir eh schon, was soll's, ja. Aber Zahlungsunfähigkeit ist irgendwie schon krass. Der Interviewpartner, der da in manchen Interviews dann gesprochen hat, der sagte sowas wie, naja, aber vor dem Kollaps stehen wir jetzt nicht. Okay, wow, ja, ihr seid in 2 Jahren zahlungsunfähig, aber wer will schon von einem Kollaps sprechen? Ja, wer will schon von einem absoluten Super-GAU sprechen? Niemand, alles unter Kontrolle. Salut und ganz herzlich willkommen zu eurem monatlichen Update, diesmal aus dem Januar. Ich versorge euch ja hier einmal im Monat mit den neuesten News rund um Wirtschaft, Finanzen, Feminismus, bisschen Politik, je nachdem, was so passiert ist in dem Vormonat. So, also hört ihr jetzt, was hat sich so im ersten Monat 2025 im Januar denn alles so ereignet in diesen Themen? Es geht konkret darum, die wichtigsten Änderungen für deine Finanzen in 2025. Gibt es verschiedene Steuergesetzänderungen und so weiter. Dann 600 Milliarden US-Dollar Wertverlust. Es geht um den Aktienabsturz von Nvidia. Dann 370 Superreiche fordern eine höhere Besteuerung von sich selbst. Ja. Bundestag beschließt Gewalthilfegesetz. Und droht der Rentenkollaps in 2027, was ja eigentlich schon übermorgen ist. Bevor es losgeht, noch ein paar News aus der Moneypenny-Welt. Wie immer, unser nächster Mentoring Day findet statt am 15.03. Schreibt euch hinter die Löffelchen, alle, die schon im Mentoring sind oder bis dahin noch reinkommen werden. Unser Alumni Day findet statt am 24.05. Beides in Berlin. 24.05. Alumni Day, liebe Leute. Ihr habt eine E-Mail dazu bekommen. Wenn nicht, guckt nochmal in euren Ordner. Ihr habt eine E-Mail dazu bekommen. Meldet euch an. Einige hundert haben sich schon angemeldet. Ja, unsere beiden Events, der Mentoring Day einmal für diejenigen, die aktuell im Mentoring sind und der Alumni Day einmal im Jahr für diejenigen, die in den letzten 12 Monaten auch noch im Mentoring waren. Ihr könnt natürlich mitmachen, ja, geht gerne auf madamoneypenny.de/mentoring, da könnt ihr euch dann aufs Mentoring bewerben und wenn ihr dann drin seid, könnt ihr natürlich auch an diesen Events teilnehmen. Außerdem, was ja gerade auch noch parallel stattfindet, ist mein 0-1-Training zum Thema Sparen, ja, also du lernst, wie du mit meinen 11 Strategien solide Ersparnisse aufbaust und zwar ohne Verzicht, ohne Jojo-Effekt, ohne krasse Disziplin. Alles erfahrt ihr kostenlos in diesem Training. Es startet am 10.02. und geht, also Montag, Dienstag, Mittwoch. Kostenlos könnt ihr euch anmelden unter madamoneypenny.de/training-sparen. Gibt es richtig, richtig coolen Content. Werdet nicht immer rausgehen, als ihr reingekommen seid. Und auch noch, Bundestagswahl steht an, liebe Leute. Und ja, wir haben uns gedacht, kommt ein kleiner Servicebeitrag von uns, wie zur letzten Bundestagswahl auch schon. Nächste Woche kommt eine extra Sonderfolge zum Thema ja Bundestagswahl. Und wir haben uns alle Parteiprogramme angeschaut und haben sie verglichen nach ja Kriterien, die uns hier interessieren. Wirtschaft, Finanzen, Feminismus, Familienpolitik. Und das hört ihr also nächste Woche, Dienstag, also schön hier reingehört, reingeschaut. Denn da, ja, hoffe ich, können wir euch nochmal ein bisschen aufzeigen, welche Partei für was steht. Also es ist wirklich aus den, ja, Copy-Paste aus dem Parteiprogramm für euch zusammengestellt. Bisschen jetzt Orientierung wird es auch nochmal als PDF und so weiter geben. Also nächste Woche bitte auch unbedingt reinhören und dann natürlich sowieso wählen gehen. Starten wir also direkt rein in das erste Thema. Welche wichtigen Änderungen gibt es für deine Finanzen im Jahr 2025? Ihr wisst, zum Januar eines neuen Jahres treten immer hier und da ein paar Änderungen in Kraft. Hier kommt jetzt ein super kurzer Schnelldurchlauf-Überblick, weil so super viel ist es gar nicht, aber trotzdem gut zu wissen. Steuerliche Anpassung. Der Grundfreibetrag steigt um 312 Euro auf 2096 Euro. Das heißt, mehr Einkommen bleibt steuerfrei. Das solltet ihr merken. Der Kinderfreibetrag steigt auf 9600 Euro pro Kind. Für beide Elternteile zusammen. Der Solidaritätszuschlag entfällt für Einkommen bis 39.900 Euro. Das wurde um ungefähr 3.000 Euro erhöht. Ja, auch da gut mehr netto vom Brutto. Sozialabgaben. Die Beitragsbemessungsgrenze für Kranken- und Rentenversicherungen steigen. Gutverdiener zahlen mehr. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Ja, viele haben ein Schreiben bekommen, dass die Krankenversicherungsbeiträge steigen, Rentenversicherungsbeiträge steigen und so weiter. Außerdem Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt von 1,7% auf 2,5%. Das ist schon relativ knackig. Also auch hier höhere Kosten für Versicherte. Wie gesagt, das haben, glaube ich, einige gemerkt. Mindestlohn und Beschäftigung. Der Mindestlohn steigt von 12,41 Euro auf 12,82 Euro pro Stunde und die Minijob-Grenze wird dementsprechend auch angehoben, steigt von 538 Euro auf 556 Euro, um eben diese Mindestlohnerhöhung auszugleichen. Sonst wird das Ganze ja nicht so super viel bringen, weil man dann auf einmal mehr Steuern zahlt. Wohngeld. Es gibt eine Erhöhung des Wohngeldes um 15%, das sind ca. 30 Euro pro Monat. Davon profitieren insgesamt rund 2 Millionen Haushalte in Deutschland, also natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Auch ganz interessant zum Thema Echtzeitüberweisung ohne Zusatzgebühren. Ab dem 9. Januar müssen Banken Echtzeitüberweisung kostenlos annehmen, ja, also quasi entgegennehmen diese Zahlung. Und ab Oktober 2025 sind sie auch verpflichtet, den Versand, also das rüberschicken sozusagen, ohne Gebühren anzubieten. Finde ich ganz interessant. Mir war es gar nicht bewusst, dass beides, dass sie auf beiden Seiten sozusagen, dass da Gebühren anfallen, ja. Aber im Oktober 2025 ist man dann mit beiden Richtungen sozusagen durch. Bis dahin bezahlt noch einer von beiden dann diese Gebühren, anscheinend offensichtlich. Bisschen komplizierter, als es vielleicht eigentlich sein müsste, aber die gute Nachricht ist, ab Oktober 2025 könnt ihr alle auch kostenlose Echtzeitüberweisungen tätigen. Wie finde ich das? Steuerentlastung sind erstmal irgendwie gut, besonders bei Einkommen und natürlich auch Familienförderung, wenn auch der Kinderfreibetrag gestiegen ist und so weiter. Keine Gebühr mehr für Echtzeitüberweisungen, schneller und fairer Zahlungsverkehr. Ja, gut. Das finde ich irgendwie nice to have. Wie oft macht man eine Echtzeitüberweisung, weil es so super dringend ist? Ja, Mindestlohnerhöhung und Wohngeldanpassung sind natürlich super. Was natürlich nicht so schön ist, höhere Beiträge für Krankenrentenversicherung, mehr Belastung für sehr, sehr viele Beschäftigte. Wie gesagt, ich glaube, wir hatten alle das Briefchen im Briefkasten. Das ist dann natürlich ein bisschen unschön, weil wir halt, ihr merkt es ja auch, ja, alles steigt, alles wird teurer und wenn dann noch diese Fixkosten steigen, das heißt, wo man sich nicht so richtig rausschlawinern kann oder wo man sehr, sehr wenig steuern kann, wie viel Auto ich jetzt fahre zum Beispiel, ja, wie viel Geld an Sprit geht, sondern wenn es wirklich Dinge sind, zu denen wir auch verpflichtet sind, Krankenversicherung, Rentenversicherung, dann trifft das natürlich enorm hart, weil es einfach jeden Monat aufs Neue wieder mehr Geld ist. Da halt, also 2025 bringt ein paar finanzielle Vorteile für bestimmte Menschen, aber auch eben steigende Kosten für bestimmte andere Menschen. Auch da, ja, schaut in euer Haushaltsbuch, schaut in eure Budgetplanung, wie ihr da was anpassen könnt, müsst. Vielleicht schafft ihr es ja irgendwie, diese Änderungen auch für euch noch gut zu nutzen. Kommen wir zu Thema Nummer 2. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Ich habe es sehr, sehr gespannt beobachtet. Nachricht aus China schockt die Wall Street. Die Nvidia-Aktie verlor an einem Tag so stark an Wert wie kein US-Unternehmen zuvor. Und da reden wir über 600 Milliarden US-Dollar an Werteverlust quasi über Nacht. Was ist Nvidia? Was ist passiert? Nvidia ist sozusagen das führende Technologieunternehmen, das sich auf Hardware spezialisiert hat und spezieller nochmal Chips, Grafikprozessoren und so weiter. Liefert also auch sehr, sehr viele Bestandteile Hardware für künstliche Intelligenz, ja, für alles Mögliche. Also alles funktioniert irgendwie mit Chips und so weiter. Gegründet wurde es 1993 und ja, ist sozusagen als Pionier der dieser Grafikprozessoren, spielt eine super zentrale Rolle im Gaming, in professioneller Visualisierung, Rechenzentren, autonome Fahrzeuge, also alles, was halt so vor allem mit Hardware zu tun hat. Eine Aktie, ja, die viele im Depot haben, weil es so ein absoluter No-Brainer zu sein scheint. Und zu sagen, boah, ja, Nvidia, das ist halt irgendwie das große Ding. Selbst bei so einem Unternehmen ist es jetzt passiert, ein historischer Kurssturz, am 27. Januar war das. Die Aktie fiel um fast 17%. 17% innerhalb von einem Tag, ja. Was einem Wertverlust, wie gesagt, von 600 Milliarden US-Dollar entspricht. Und dementsprechend war es auch der größte Wertverlust eines US-Unternehmens an einem einzigen Tag. Was war passiert? Es kamen Berichte auf über ein chinesisches KI-Modell, DeepSeek. Den Begriff habt ihr in dem Zusammenhang mit Sicherheit gehört, DeepSeek. Ohne Nvidia-Chips auskommt. Mein Gott, was erlauben sie sich? Dies weckte also die Befürchtung, dass die Nachfrage nach Nvidia, diesen High-End-Chips, sinken könnte. Ja, wenn da jetzt also etwas geht, also Nvidia steckt überall drin. Ja, das ist natürlich auch die Erwartung der Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie sagen, ja, also Nvidia, das ist meine Wette. Ja, Nvidia, absolutes Monopol in dem Bereich. Das muss überall drin stecken. Damit, ja, so kommen die Umsätze, so kommen die Gewinne, so kommt die krasse Marktmacht zustande. Und jetzt auf einmal kommt ein chinesisches Unternehmen um die Ecke und sagt, boah, wir brauchen die gar nicht. Ja, so fällt das Kartenhaus, dieses gedankliche Kartenhaus ein bisschen in sich zusammen. Und auf einmal ist so diese These, Nvidia ist überall drin. Jeder braucht Nvidia. ist auch immer so, ah nee, warte mal, doch nicht. Und das hat also wirklich dazu geführt, dass dieser Kursrutsch so stark entstanden ist. Zusätzlich kam da auch noch on top, dass die US-Regierung den Verkauf von leistungsstarken Nvidia-Chips an China stark eingeschränkt hat. Also es darf dort nur eine abgespeckte Version angeboten werden. Ja, das ist hier der auch wieder Trump und so weiter, der da mit seinen Zöllen keine Ahnung was macht und super restriktiv da um sich schmeißt. Und das waren dann natürlich zwei Faktoren, wo man sagt, ah, warte mal, das fühlt sich irgendwie nicht mehr so an nach Weltherrschaft von Nvidia. Und somit sind die Leute panisch gefahren, die Investoren, und haben dann eben verkauft. Ja, also warum rutscht ein Kurs? Ein Kurs rutscht nicht ab. Eine Aktie verliert nicht an Wert, weil eine Nachricht da draußen kursiert. Ja, es kann auch eine Nachricht geben und niemand reagiert. Sondern der Kursrutsch findet dann statt, der Kurs einer Aktie fällt, wenn mehr Leute verkaufen, als sie haben wollen. Es ist immer Angebot und Nachfrage. Lasst euch nichts anderes erzählen. Die Nachrichten sind sozusagen ein Auslöser, ja, ein Anlass zu kaufen oder zu verkaufen. Aber bevor nicht jemand darauf reagiert, auf diese Nachricht, ist es erstmal total wurscht. Ja, es gab auch schon mal Nachrichten, wo man dachte, oh ja, Mensch, oh ja, viel Spaß dem und dem Unternehmen, und es passiert einfach gar nichts. Das ist ja das Schöne an dem Spiel, es ist so unvorhersehbar. Das heißt, man muss aber auch die Regeln ganz gut kennen. So, und wenn man jetzt auf Nvidia schaut, das ist so meine persönliche Einschätzung dazu, Nvidia ist und bleibt natürlich der unangefochtene Marktführer whatsoever. Ja, egal, ob da jetzt ein DeepSeek in China irgendwie sein Ding macht, zumal das auch schon alles wieder ein bisschen abgeschwächt wurde. Ach nee, vielleicht doch nicht und so. Also war alles gar nicht, ja, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt, die Nachfrage nach diesen Chips, nach dem, was Nvidia herstellt, ist natürlich immer noch riesig und wird da auch weiter wachsen. Ja, egal, ob jetzt ein, zwei, drei Unternehmen vielleicht sich auf was anderes stürzen oder Regierungen oder neue KI-Startups aus dem Boden poppen. Das ist halt irgendwie auch so ein bisschen der Markt. Ja, langfristig wird ja noch mehr Kapital in KI sowieso fließen. Das ist ja alles nur der Anfang, liebe Leute. Also große Tech-Unternehmen, Forschungslabore, ganze Industrien bauen halt auf diese Nvidia-Technologien. Die sind dann Marktführer, die haben den meisten Erfahrung und so weiter. Ja, also es ist für mich ein totaler No-Brainer, dass dieses Unternehmen jetzt nicht auf einmal pleite gehen wird oder so, weil jetzt irgendwo in China ein Konkurrent auftaucht, ja. So funktioniert dann einfach nur mal der Markt. Und man kann dazu auch sagen, vergleichbare Rücksetzer gab es auch bei Apple, gab es auch bei Tesla. Ja, also ich finde es dann immer dann gefährlich, wenn die Leute denken, ich habe jetzt hier dieses eine Pferd im Stall und das läuft und gewinnt einfach jedes Rennen. So wird es nicht sein. Ja, keine Aktie der Welt steigt den ganzen Tag, jeden Tag. Das ist halt einfach nicht so. Langfristig, aber breit diversifiziert, ja, reden wir über Regression zum Mittelwert und so weiter, ja, steigen die Aktienkurse. Aber in der Masse genommen. Das heißt, ich finde es sehr interessant, wie selbst bei einem Unternehmen wie Nvidia, wo man wirklich sagen müsste, ja, absolutes Meisterunternehmen, Lehrstück, ja, so, keine Skandale, keine komischen CEOs, die irgendwo bekifft rumhampeln, ja, niemand, also die machen halt irgendwie ihren Job, die sehr, sehr solide sind, Marktführer schon seit vielen, vielen Jahren, entwickeln sich immer sehr, sehr gut weiter, machen ordentlich Geld und so, ja, also wirklich, schon fast wie aus dem Lehrbuch. Und trotzdem sind dann einige Investorinnen und Investoren so zittrig, wenn mal eine Nachricht aus China kommt. So. Und das finde ich irgendwie so krass, ja. Also, was war jetzt der Glaube dahinter, ja? Dass Nvidia, das ist so eine weltfremde Vorstellung, sage ich mal, dass ein Unternehmen, dass es nie Konkurrenz geben wird, dass nie ein anderes Land einen Konkurrenten vielleicht bauen wird oder dass nie irgendwo eine Technologie ohne Nvidia-Chips auskommt. Komplett weltfremd und trotzdem sind ja da einige Investoren aktuell so zittrig, dass sie sagen, oh, da habe ich diese Nachricht gelesen, jetzt verkaufe ich aber schnell wieder, weil Nvidia ist doch gar kein gutes Unternehmen. Hä? Also, und wie gesagt, so kommt ja dieser Kursrutsch zustande. Dadurch, dass Leute dann panisch, ich meine innerhalb von einem Tag 17%, ist halt Wahnsinn, ja? Dadurch, dass die Leute panisch verkaufen. Sonst wäre der Kurs ja nicht gefallen. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei diesen Investorinnen einige mit dabei waren, die aufgrund dieser Nachricht verkauft haben. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt höchstwahrscheinlich wieder eingestiegen sind und wieder gekauft haben, weil sie gemerkt haben, ach, vielleicht ist es eigentlich doch ein ganz gutes Unternehmen. Und das ist natürlich der absolute Worst Case. Der absolute Worst Case ist, eine Nachricht zu lesen, sehen, dass der Kurs rutscht, weil irgendjemand fängt ja an zu verkaufen. Panische Leute gibt's halt immer. Dann sieht man, oh, der Kurs rutscht. Das heißt, meine Aktie ist da jetzt gerade im Minus. Dann verkaufe ich mal besser. Ich habe also ein wunderschönes Minusgeschäft gemacht. Ja, ich habe ja zu weniger verkauft, als ich vielleicht eingekauft habe oder als es hätte sein müssen. und beobachte dann die Kurse wieder und sehe, oh, jetzt geht's ja wieder nach oben, dann kaufe ich jetzt wieder. Ja, das ist total bescheuert, ja, zu verkaufen, wenn die Preise unten sind, weil dann bekomme ich wenig dafür, und dann wieder zu kaufen, wenn die Preise oben sind, weil dann bezahle ich wieder viel zu viel dafür. Also, liebe Leute, ja, einfach mal buy and hold, wenn ihr euch mit Einzelaktien beschäftigt, auch da buy and hold. Ihr habt ja einen Glauben, der dahinter steht. Ihr habt euch dieses Unternehmen angeschaut, ihr habt eure Analysen gefahren und so weiter. Hoffentlich, ja, hoffentlich. Weil wenn nicht, dann passiert nämlich genau sowas. Und das sind diese zittrigen Investoren, die halt eben nicht so eine gute Strategie haben oder gar keine und mal auf Zuruf von Onkel Willi mal ein Video gekauft haben. Und jetzt sehen sie, dass der Kurs rutscht, und dann verkaufen sie auch wieder. Und am Ende ist die Börse schuld, ja. Also genau, auch da macht euch eure Gedanken, investiert am besten breit gestreut, und dann lasst euch bitte nicht von so komischen Nachrichten irgendwie aus der Ruhe bringen und da komplett eure ganze Strategie, die es hoffentlich gibt, zerschießen von irgendwie einer Nachricht und von einem kleinen Kursrutsch, der am nächsten Tag ja dann wieder sozusagen behoben war. Also alles gut, ist eigentlich nichts passiert, außer dass diejenigen, die blöderweise falsch verkauft haben und falsch gekauft haben, richtig viel Geld verloren haben. Und das ist genauso traurig, wie es unnötig ist. Also einfach nicht machen. Ja, kommen wir zu einem sehr interessanten Thema. 370 Superreiche haben eine höhere Besteuerung von Superreichen, also quasi sich selbst, gefordert auf dem Weltwirtschaftsforum. Was ist da los? Auf diesem Weltwirtschaftsforum, das wisst ihr, findet ja statt in Davos, haben sich 370 Superreiche, darunter auch 20 aus Deutschland, für eine stärkere Besteuerung von Superreichen ausgesprochen, also von sich selber ausgesprochen. Was ist da jetzt der Hintergrund? Also um euch mal so eine Hausnummer zu geben, weltweit gibt es rund 2800 offiziell bekannte Milliardäre. Diese Gruppe von den 370 Superreichen, die sich da für diese Besteuerung ausgesprochen haben, repräsentiert also immerhin 13% der Milliardäre weltweit. Also ist jetzt nicht eine mini kleine Masse, würde ich mal sagen. Und sie kritisieren eben, dass extremer Reichtum politische Macht und so demokratische Strukturen gefährdet. Und ehrlicherweise sieht man das ja genau, wie sowas passiert. Ja, Grüße an Mr. Elon. Das ist natürlich irgendwie ziemlich uncool, was der, also ja, nicht nur er, sind ja, ja alle, die da vorne in der ersten Reihe saßen, auf die trifft es ja genau zu. Das heißt, ja, diese 370 Milliardäre haben einen offenen Brief geschrieben an Staats- und Regierungschef, haben da reingeschrieben, dass ihrer Erfahrung nach die Superreichen mehr Mitspracherecht haben als alle anderen. Und sie nennen das die unbequeme Wahrheit, die ja irgendwie auch jeder kennt. Ja, darüber ist jetzt irgendwie auch niemand überrascht. Und deswegen, die Lösung sei sehr einfach, sagen sie, besteuern sie uns, die Superreichen. Ja, so, dass wir ja auch da unseren Fair Share abgeben. Und dass die Superreichen nicht so super, super, super exorbitant superreich sind. Ja, ich meine, ob ich jetzt 5 Milliarden habe oder eine oder so, ja, das ist irgendwie dann auch ziemlich wurscht. Aber na klar, ja, je höher der Geldbetrag, je höher das Nettovermögen, desto höher auch der Einflussbereich. Dazu gibt es auch noch eine sehr interessante Umfrage im Auftrag von Patriotic Millionaires. Bewerten 63% der weltweit befragten Millionärinnen und Millionäre, also jetzt Millionär, nicht Milliardäre, den Einfluss von Superreichen auf die Politik von US-Präsident Donald Trump als Bedrohung für die globale Stabilität. Also die schon eine sehr große Mehrheit, 63%, haben da sozusagen diese Angst. Mehr als 70% sind der Ansicht, dass Superreiche politischen Einfluss erkaufen und die öffentliche Meinung durch ihre Kontrolle über Medien unverhältnismäßig stark beeinflussen. Wen haben Sie da wohl so im Kopf? Ja, wie finde ich das? Ist ein sehr, sehr starkes, wichtiges Signal, wenn selbst sozusagen die reichsten Menschen der Welt ja sehen, was irgendwie los ist und auch diese Dringlichkeit, Notwendigkeit erkennen, aber es nicht nur erkennen und denken, ja cool, ja, ist ja nur von meinem Vorteil, sondern auch da wirklich für diese Umverteilung sind. Nun muss man natürlich auch sagen, viele von diesen Superreichen profitieren ja auch von Steuerschlupflöchern, ja, machen ihre Stiftungen, machen ihre Offshore-Modelle und so weiter. Das heißt, solche Forderungen, ich weiß immer nicht, wie viel Symbol ist da jetzt einfach nur da drin oder wie viel Schrei nach wirklich strukturellen Veränderungen, ja, ist da wirklich enthalten, weil das ist ja das, was am Ende auch bräuchte, ja. Ich kann ja auch diese Steuerschlupflöcher nicht nutzen und mehr Steuern zahlen, zum Beispiel. Oder meine Stiftung nicht gründen und mehr Steuern zahlen. Ja, also das sind ja schon Dinge, die kann man ja machen. Aber nichtsdestotrotz natürlich sehr nobel und kommt, glaube ich, gerade auch zur richtigen Zeit, selbst wenn es nur sozusagen ein Symbol ist. Aber idealerweise, ja, passiert dann natürlich dann noch ein bisschen was obendrauf. Unser nächstes Thema ist auch ein sehr erfreuliches. Der Bundestag beschließt Gewalthilfegesetz. Das ist Ende Januar passiert. Was genau beinhaltet das? Das Gewalthilfegesetz beinhaltet einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Das heißt, das neu verabschiedete Gewalthilfegesetz sichert erstmals bundesweit einen kostenfreien Rechtsanspruch für Frauen und ihre Kinder, die von geschlechtsspezifischer oder häuslicher Gewalt betroffen sind. Zum allerersten Mal. Kostenfreien Rechtsanspruch. Kostenfreie Beratung. Ja, da sind wir natürlich sehr spendabel. Aber ich will es gar nicht kleinreden. Ich finde immer nur, wenn ich sowas höre, also erstmals, also im Jahr 2025, erstmals, da kriege ich eigentlich schon wieder die absolute Vollkrise. Aber schön, dass es dann jetzt mal durchgedrungen ist. Dies umfasst den Zugang zu Frauenhäusern, Beratungsstellen und auch anderen Unterstützungsangeboten. Wie gesagt, ich gehe irgendwie immer davon aus, dass das alles schon lange, in Kraft ist. Also, ja. Aber vorher war es anscheinend so, dass es keinen einheitlichen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung gab. Verfügbarkeit und Finanzierung von Frauenhäusern, Beratungsstellen variiert je nach Bundesland und Kommune, was eben zu Unterschieden, regionalen Unterschieden und auch Lücken im Hilfesystem führte. Und das soll jetzt vereinheitlicht werden. Das war also das neue Gewalthilfegesetz. Das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Und genauso schön geht es weiter, denn es gelten jetzt erweiterte Mutterschutzfristen nach Fehlgeburten. Bislang war es so, dass der Mutterschutz nur nach Totgeburten nach der 24. Schwangerschaftswoche oder bei einem Geburtsgewicht eines Fötus von mindestens 500 Gramm galten. Also wir reden über Mutterschutz, ja. Frauen, die vor diesem Zeitpunkt eine Fehlgeburt erlitten, hatten keinen gesetzlichen Anspruch auf irgendeine Schutzfrist. Also ab der 24., also es war ab der 24. Schwangerschaftswoche, das wurde jetzt vorgezogen, auf die 13. Schwangerschaftswoche. Also, da gibt es jetzt verschiedene Cluster. Ab der 13. Woche bis zur 16. Schwangerschaftswoche, ja, das heißt, wenn da sozusagen leider eine Fehlgeburt stattgefunden hat, gibt es 2 Wochen Mutterschutz. Ab der 17. Woche bis zur 19. Schwangerschaftswoche sind es 6 Wochen Mutterschutz. Und ab der 20. Schwangerschaftswoche sind es 8 Wochen gesetzlicher Mutterschutz. Beide Sachen natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Längst überfällig, ja. Wie gesagt, wie ich eingangs schon gesagt habe, es sind für mich so Sachen, ich freue mich natürlich darüber, dass die dann jetzt mal auf der Strecke sind, aber irgendwie gehe ich in meiner idealen Welt immer davon aus, dass es alles irgendwie schon gibt. Aber anscheinend nicht, auch im Jahr 2025 noch nicht. Und solange wir über solche Sachen überhaupt debattieren müssen, finde ich es ein absolutes Unding, ehrlicherweise, dass es da überhaupt eine Debatte drüber gibt. Das ist absoluter Wahnsinn. Schöne Grüße auch hier nochmal an Herrn Merz. Aber ich will jetzt diese News gar nicht schmälern. Ja, sorry, dass ich mich aufrege. Sind natürlich gute Nachrichten, ja, gute Nachrichten, gute Zeichen. Und ich hoffe, da kommen jetzt noch ganz, ganz viel mehr solche Sachen. Und natürlich beide Daumen hoch, dass es das jetzt gibt. Die Agenda ist trotzdem noch ziemlich lang, da noch einiges mehr tun zu können. Aber ja, zumindest schon mal ein Anfang. Kommen wir zum letzten Thema, dem Aufregerthema, was irgendwie gar kein Aufreger war, was mich sehr erstaunt hat. Denn ich habe gelesen, dass ein krasser Rentenengpass droht. Ach was, ja, what's the news? Aber es ist wohl so weit, dass im Jahr 2027 unsere gute deutsche Rentenversicherung gegebenenfalls zahlungsunfähig wird. Das ist krass, ja. Und wie gesagt, ich habe keinen Aufschrei erlebt. Ich habe es nicht, also es wurde nicht überall publiziert oder so. Es ist ein bisschen, ach ja, wissen wir eh schon, was soll's, ja. Aber die Zahlungsunfähigkeit ist irgendwie schon krass. Interessant war auch der Interviewpartner, der da in manchen Interviews dann gesprochen hat. Der sagte sowas wie, naja, aber vor dem Kollaps stehen wir jetzt nicht. Okay, wow, ja, ihr seid in 2 Jahren zahlungsunfähig, aber wer will schon von einem Kollaps sprechen? Ja, wer will schon von einem absoluten Super-GAU sprechen? Niemand, ja, alles unter Kontrolle, also direkt wieder abgefedert. Ich fand es interessant, dass, wie gesagt, ich habe es sonst nirgendwo großartig gelesen, außer in so ein paar Blättchen. Also kein großer Aufschrei. Aber es lässt ja auch offen, ja, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Und wir wissen alle, ja, es waren ein paar Gegenmaßnahmen in der Pipeline von der FDP, ja, bevor da ein paar interessante Sachen offensichtlich ja passiert sind. Altersvorsorgedepot und auch die Aktienrente, das waren ja 2 Maßnahmen, die mal etwas dafür getan hätten, für die deutsche Rentenversicherung, dass dieses System nicht komplett auseinanderfällt. Hätte Fahrradkette, wie ihr wisst, alles irgendwie nichts passiert. Das Problem bleibt also bestehen. Warum ist das eigentlich so? Demografischer Wandel. Auf einen Rentner kommen aktuell noch 1,4 Beitragszahlende. Vor 50 Jahren waren es 4. Ja, das heißt, vor 50 Jahren hatten wir mehr Einzahlende als Menschen, die halt rausnehmen aus der Kasse. Und jetzt ist es mittlerweile komplett in die andere Richtung gelaufen. Auf einen Rentner kommen aktuell nur noch 1,4 Beitragszahler. Also immer noch ein bisschen mehr, aber es gibt auch Statistiken, ja, also wenn das so weit ist, der Trend ist ja anscheinend. Und der Trend geht runter. Und irgendwann wird dieses Verhältnis überhaupt, also jetzt stimmt es ja schon nicht mehr, wird ja auch hart subventioniert, dieses ganze System. Und irgendwann ja, droht dann anscheinend, was heißt irgendwann, hey, in 2 Jahren, aber wir haben noch Zeit, um das noch ein bisschen zu debattieren, droht anscheinend die Zahlungsunfähigkeit. Wer ist davon besonders betroffen? Natürlich für Frauen. Who cares, ja? Ihr wisst, Frauen bekommen durchschnittlich sowieso, je nachdem, welcher Statistik man so glauben will, 40-43% weniger Rente als Männer. Haben deswegen sowieso ein sehr erhöhtes Altersarmutsrisiko. Und ihr kennt auch die Statistiken, die ich immer ja eigentlich überall rauf und runter bete und zitiere. Wir reden hier von einer Rente von, ich sag mal, 1000 Euro, wenn es gut läuft, nach 40 Jahren Vollzeitarbeit, ohne Unterbrechung, ohne alles, gut verdient. 1000 Euro übrigens jetzt, im Hier und Jetzt, das heißt Inflation, Steuern, alles noch schon abgezogen, seid ihr bei, keine Ahnung, vielleicht 600, 650 Euro, wenn in Rente geht. Also einfach, ja, sehr, sehr böse Aussichten. Wie ich das finde, brauche ich, glaube ich, gar nicht mal großartig erzählen. Das Vertrauen ist in die private, also in die gesetzliche Vorsorge ist total angekratzt. Ich weiß nicht, wer darauf noch vertraut, aber die Deutschen halt klammern sich an ihre Nanny, ja, an ihre Nanny namens Staat. Bitte Sorge für mich, bitte Sorge für mich, bitte Sorge für mich. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch so sehr interessante Thesen und Vorstöße von Politikern, die sagen, ja, wir müssen die Aktiengewinne, müssen wir noch härter besteuern oder noch mehr Abgaben drauf machen und so, obwohl das das Einzige ist, was uns irgendwie noch rausbringt, ja, was uns irgendwie noch retten kann, ist, dass wir Bürgerinnen und Bürger dieses Landes unsere Rente selber machen. Und das soll dann auch nochmal mehr bestraft werden, sozusagen. Also nicht nur, dass wir unser bereits versteuertes Geld ja investieren und dann die Gewinne darauf nochmal versteuern, sondern da gibt es jetzt auch, obwohl ich habe gehört, da wurde auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert von Herrn Habeck auch ganz speziell. Aber ich finde überhaupt, dass man in diese Richtung denkt, überhaupt, dass man so einen Gedanken fasst und sagt, naja, das müssen wir jetzt, also Rentensystem funktioniert überhaupt nicht. Was können wir machen? Ach, die Leute sorgen privat vor. Nee, sollen sie bitte nicht machen. Hä? Also das ist für mich vollkommen an jeglicher Realität vorbei. Da frage ich mich immer, in welcher Welt leben die denn? Ja, also was sind denn dann die Lösungen? Weil es gibt ja keine. Ich habe immer noch keine Lösung gehört. So, und die es gegeben hätte, um mal einen Vorschussansatz zu machen, puff, haben sich erledigt. Und wenn ich da so manche Aussagen höre, auch die Rente ist sicher und so weiter, das ist, es macht mir wirklich Kopf- und Bauchschmerzen und ehrlicherweise auch ein bisschen wütend. Aber gut, ja, wir sind ja hier, ihr seid ja auch hier, weil ihr es anders macht, weil ihr auf eure private Vorsorge setzt, weil ihr euch selber private Rentenversicherung anschaut, hoffentlich mit einem guten Vertrag, hoffentlich gute Produkte und vor allem auch ein Vermögen aufbaut, damit ihr von solchen Sachen eben unabhängig seid, damit ihr von irgendwelchen Spirenzchen ja verschont bleibt. Und dass es euch nicht so hart trifft, wenn dann mal alles im Bach runtergeht oder auch nur ein Teil oder wenn es auch nicht besser wird. Wir reden ja gar nicht mal davon, wir sehen ja nicht mal einen Trend in die positive Richtung, sondern noch nicht mal sehen wir eine Stagnation. Eine Stagnation wäre schon gut. Ja. Den Status quo einfach mal festzuhalten, den einfrieren zu können, das wäre schon gut. Das wäre schon eine krasse Errungenschaft. Aber selbst das kriegt irgendwie keiner hin. Naja, lirum larum, ich wiederhole mich. Auch das natürlich ein interessantes Thema bei der Bundestagswahl. Nächste Woche kommt dazu unsere Folge. Nächste Woche, Dienstag, erscheint dazu unser großer Bundestagswahlfolge, wo wir uns die Parteiprogramme gängigsten Parteien angeschaut haben und für euch verglichen haben. Natürlich auch unter dem Aspekt Rente, private Finanzen und so weiter. Das war's hier mit diesem Update. Ich habe zum Schluss noch eine kleine Kundenstimme von Brita mit einem T. Das Mentoring hat meine Erfahrung weit übertroffen. Wie immer ist alles öffentlich bei Trustpilot, könnt ihr euch durchlesen. Ich habe nicht nur gelernt, wie man an der Börse investiert, auch durch das sehr großgeschrieben, Ausrufezeichen, wertvolle Bonusmodul Grundsicherung, habe ich es endlich geschafft, meine Altersvorsorge von der To-Do-Liste zu streichen. Bitte schön, gern geschehen. Diese Info hätte ich gerne zu meiner Studienzeit schon gehabt. Ja, die hätten wir alle gerne gehabt. Die Live-Calls vermisse ich jetzt schon, dieser geschützte Raum, in dem man wirklich jede Frage stellen konnte. Top. Vielen lieben Dank, liebe Britta, und ganz, ganz liebe Grüße. Und ich hoffe, wir sehen uns am Alumni-Day. Und ihr meldet euch noch an für mein kostenloses Online-Training, madamoneypenny.de/training-sparen. Und freut euch auf die Folge nächste Woche zur Bundestagswahl. Bis dahin, arrivederci. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.